Hello und Alaaf, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und natürlich heute mit dabei in einem entsprechenden Outfit zur heutigen Weiberfastnacht. Mir wurde zugerufen, wir sind ja wieder mal nur leider remote miteinander verbunden, aber mir wurde zugerufen, dass der liebe Dirk Schwitzke schon wieder in absoluter Karnevalstimmung ist. Ist es so, Dirk?
Natürlich, wir in Hamburg sind. Hamburg ist natürlich die Karnevalshochburg. Du als Berliner kennst sowas natürlich auch. Preußen, ja, der preußische Karneval ist ja auch bekannt.
Und ist, glaube ich, auch da entstanden.
Ne? Ja, natürlich. Oder in Skandinavien. Ja, also, aber ich vermute mal, du bist trotzdem perfekt gekleidet und wie immer in einem schönen Gorilla-Kostüm oder einem Chewbacca-Kostüm. Und von daher können wir jetzt in der entsprechenden Stimmung starten.
Genau, ich sitze hier ganz entspannt bei gut 26 Grad mit dem Chewbacca-Kostüm, was du gerade beschrieben hast. Mir läuft sozusagen sinnbildlich der Schweiß den Rücken runter. Aber du kennst es ja, letzte Woche warst du im Affenkostüm. Diese Woche bin ich sozusagen hier im Chewbacca-Kostüm. Und wie gesagt, mir wurde zugerufen, dass du ja mittlerweile hier in Hamburg schon Kamelle schmeißend durch die Straßen gerannt bist und entsprechend die Weiberfastnacht sozusagen auch hier zelebriert hast.
Bin auch schon eingewiesen worden hier in Hamburg, aber man hat mir jetzt die Aufnahme-Hardware in die Zelle gebracht.
Sehr schön. Na gut, zumindest können wir dann unserer Pflicht und natürlich auch unserer Kür, wenn man so will, nachkommen und ein bisschen über die Börsen- und Finanzmarktthemen plaudern. Ganz interessant, ich habe mir das mal rausgesucht, Weiberfastnacht ist ja sozusagen der Übergang von den Sitzungen zum Straßenkarneval. Ich fand das ganz passend, weil wir ja momentan auch so ein bisschen den Übergang eventuell an den Börsen von einer sehr positiven Stimmung in einer, ich sag jetzt mal vielleicht vorübergehend erstmal angespannteren Situation an den Finanzmärkten sehen können. Kommen wir aber erstmal zu dem schönen, vielleicht also in Anführungsstrichen Teil, der letzten Börsenwoche. Wir hatten die Wahl am Sonntag in Deutschland gesehen. Politikwechsel. Du bist ja sozusagen unser eigentlicher geheimer Politikkorrespondent hier bei der Comdirect. Du kennst dich ja da mega aus.
Auf jeden Fall, ja, mein
Hauptjob. Du und du und per du mit allen möglichen politischen Personen, die es so gibt in Deutschland. Nein, wie siehst du denn die Situation jetzt nach der Wahl, gerade natürlich fokussiert auf die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland? Wir hatten ja vorher sehr, sehr viele Handicaps gehabt, ne? Stichwort Schuldenbremse, Stichwort Reformstau, zu viel Bürokratie und so weiter und so fort. Und wir hatten ja tatsächlich auch einige Gewinneraktien gesehen, die nach der Wahl gut angezogen sind. Wie siehst du die Situation?
Ich hatte jetzt aufgesetzt, dass du als jemand, der im Zweitjob ja Lobbyist in Berlin bist, dann die Politik hervorragend analysieren kannst. Aber im Ernst, also wenn wir jetzt den deutschen Markt anschauen, muss man ja sehen, dass er ohnehin jetzt mit dem Jahreswechsel nochmal sehr, sehr stark performt hat. Also das ist eigentlich nicht so ungewöhnlich ist, dass nach dem Jahreswechsel der ein gewisser Favoritenwechsel stattfindet und dann die europäischen Märkte, in diesem Fall dort, die gegenüber den US-Märkten ein bisschen zurückgeblieben sind, deutlich stärker performen. Das ist so eine Sache, die hin und wieder mal vorkommt. Und der deutsche Markt, insbesondere der DAX, ist mehr noch als die Small Mid Caps, ist natürlich hervorragend gelaufen. Ich denke, dass das Thema Wahlen und Aussicht auf Wahlen und Neuwahlen da nur ein Aspekt war. Die Wahlen sind im Grunde ja so halbgar ausgegangen, würde ich mal sagen. Die schlimmsten Befürchtungen der Märkte und der Marktteilnehmer sind nicht eingetreten. Das ist aber auch jetzt kein Traumergebnis. Und von daher ist vielleicht so eine gewisse Erleichterung an den Märkten zu sehen, dass man jetzt überhaupt die Aussicht hat auf eine neue Bundesregierung. Ich würde aber getreu dem Motto, politische Börsen haben kurze Beine, jetzt hier das Thema nicht allzu sehr überbewerten. Man sollte hier, glaube ich, drei verschiedene Ebenen oder Kommunikationsebenen auseinanderhalten. Einmal die politische Berichterstattung und der Noise und die Schlagzeilen, die auf der politischen Ebene passieren. Zum Zweiten die tatsächliche Politik und zum Dritten das, was dann an den Märkten wirklich relevant wird. Also wir werden jetzt wahrscheinlich, da muss man jetzt kein Politikkorrespondent sein, um das zu vermuten, im Rahmen der Nachwahlsortierung der Parteien viele Schlagzeilen und viele Statements und irreführende Statements von dem einen oder anderen Politiker der ersten, zweiten und dritten Reihe haben und die politischen Journalisten, so funktioniert das Geschäft ja nun mal, werden das natürlich alles dankbar aufgreifen und jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf treiben. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass das auch, dann auch wirklich sich in tatsächlicher Politik oder in Ergebnissen von Koalitionsverhandlungen materialisiert. Und zum Dritten muss man dann die Ebene angucken, selbst das, was nachher an politischen Konzepten umgesetzt wird, muss nicht eins zu eins sich im DAX als relevanter Faktor niederschlagen. Das ist ein Faktor von vielen. Und gerade was den DAX betrifft und was die deutschen Aktien betrifft, erwähnen wir ja immer wieder, muss man sehen, dass gerade der DAX, die Blue Chips, nicht so stark vom deutschen Markt abhängig sind. Quintessenz ist, man ist nicht begeistert, aber erleichtert, dass es nicht noch schlimmer gekommen ist. Aber letztendlich muss man sehen, Politik ist nur ein Faktor für die Märkte und das, was nun an politischer Berichterstattung durch die Gazetten geschrieben wird, sollte man nicht alles so heiß nehmen, wie es gekocht wird. Wie siehst du das?
Ja, ganz spannend ist, man hat halt schon gesehen, dass zum Beispiel die Versorgungstitel in Deutschland nach der Wahl, also am Montag schon angesprungen sind, dann halt bei E.ON natürlich nochmal beschleunigt durch die Quartalszahlen, aber man sieht da auch so eine gewisse Erleichterung. Und das, was ich so am Montag auch schon mitbekommen habe, ist halt schon eine Meinung, dass gerade auch zum Beispiel im Bereich der Energiewirtschaft jetzt so eine Art, wie soll man es sagen, zukunftsfähige Planungssicherheit eingetreten ist. Ja, im Vorfeld hatte man immer so den Eindruck, da wird ähnlich wie die Trump-Politik jede Woche irgendwie eine neue Agenda durchs Dorf getrieben. Also mal sollten Ausbau des Energienetzes, dann wieder nicht, dann Fokus auf nur Solar und regenerative Energien. Gut, das blieb dann, aber dann hat man irgendwelche Kraftwerke abgeschaltet, wieder doch nicht. Und also eine sehr, sehr Wirrwarr, was da eben zu sehen war. Und natürlich auch vielen, gerade den großen Versorgungsunternehmen, das natürlich dann auch sehr, sehr schwer gemacht, dort entsprechend ja zu planen. Ne? Also die Zukunft wirklich auch natürlich aus unternehmerischer Sicht zu gestalten und nicht aus ideeller. Das ist das eine. Das zweite, was auch interessant ist, dass wir einen tatsächlichen Befreiungsschlag beim MDAX gesehen haben. Das fand ich ganz spannend. Du hast natürlich gerade richtigerweise gesagt, DAX 40 nicht repräsentativ für die deutsche Wirtschaft, weil eben dominiert durch die 5 großen Konzerne, die ja eigentlich nichts mit der deutschen Wirtschaft pur zu tun haben, sondern international aufgestellt sind. Im MDAX die Situation anders und da halt auch spannend, dass anscheinend so ein bisschen der Fingerzeig der Investoren tatsächlich in Richtung eben der mittelgroßen Unternehmen zu sehen war. Dahingehend vielleicht auch nochmal eine Frage an dich. Was denkst du, welche Branchen und in Sektoren könnten tatsächlich jetzt interessanter werden? Ich habe schon gerade Versorger genannt. Fallen dir nochmal so ad hoc welche ein, wo man sagen könnte, ja, da sollte man mal ein Auge drauf haben?
Also grundsätzlich jetzt weltweit ist da im Grunde ja so ein bisschen in den letzten Wochen so ein bisschen ein Favoritenwechsel der Fall gewesen. Das waren die Werte, also die Big-Tech-Werte und die Branchen, die das letzte Jahr die Märkte nach oben gezogen haben, allen voran die Magnificent Seven und andere Technologiewerte, ein bisschen ja stiefmütterlich behandelt wurden und dann Branchen, die etwas zurückgeblieben sind, stärker angestiegen sind. Das waren zuletzt in den USA gerade die Finanzwerte. Das waren dann teilweise auch konservative Werte wie du sagst, auch Versorger oder auch Nahrungsmittel und Gebrauchsgüterhersteller, also die sogenannten Staples. Was jetzt Deutschland betrifft, kann es tatsächlich so sein, dass jetzt, wenn sich abzeichnet, dass wir eine stabile Regierung bekommen, einige Branchen, in denen stark von der Politik abhängig sind, wie zum Beispiel, du hast richtig angesprochen, Versorger oder auch Finanzwerte oder eben auch die Rüstungswerte, die ja ohnehin schon gut gelaufen sind, davon profitieren können. Aber da ist natürlich relativ viel jetzt auch schon, weil die Märkte ja die Zukunft handeln, auch schon ein bisschen vorweggenommen worden. Ich denke, dass man da gut fällt beim Mix, dass man nach wie vor die großen Big-Tech-Werte, die die letzten Jahre die Märkte gezogen haben, sicherlich teilweise, dass man die zumindest auch vertreten haben sollte im Depot und dass die sicherlich ein relevanter, auch weiterhin langfristig gute Performance bringen, aber dass eben gerade auch konservativere Branchen wie zum Beispiel Finanzen, Versicherungen sind ja sehr gut gelaufen, Banken oder auch klassische Titel, die wie klassische Industrietitel durchaus gute Chancen haben, weiter gut zu laufen, die sind ja auch in den letzten Wochen gut gelaufen.
Wir hatten ja gerade schon so ein bisschen auch über Trump-Politik und Geldpolitik, bei der Geldpolitik noch nicht, werden wir jetzt aber gleich in den zweiten Themenblock hier sprechen. Und zwar, wir haben ja wieder sehr, sehr viele Impulse auch in den gerade in den letzten Tagen, heute ganz frisch, eben auch natürlich wieder aus den USA, angedrohte Strafzölle in Richtung der EU, 25% von Seiten der USA möglicherweise auf eben Waren, Dienstleistungen, die von Europa nach in die USA exportiert werden sollen. Gehört. So ein bisschen hat man den Eindruck, also weil wir auch schon gerade darüber gesprochen haben, Deutschland nach der Wahl, da ist tatsächlich auch schon im Vorfeld viel eingepreist gewesen. Die Marktteilnehmer haben natürlich schon auch angenommen, wie die politische Zukunft hier aussehen soll. Das Ganze ist bestätigt worden. Klar hat man danach so eine Erleichterungsrallye gesehen. So jetzt aber die Sache oder die Frage, das, was wir momentan eben an Außenhandelsprotektionismus in den USA durch Trump sehen oder auch generell die Außenpolitik, glaubst du, dass das im größten Teil den Marktteilnehmer so ein bisschen schon, sag mal salopp, egal ist? Also hat man so eine Art Taubheit schon auf dem politischen Ohr, dass man sagt, na gut, der pöbelt da wieder so ein bisschen rum, mal sehen, was da kommt, wird das so umgesetzt? Ja, ich gehe jetzt auch so ein bisschen in Richtung der geplanten Einsparung in den USA, also Entlassung zum Beispiel von staatlichen Angestellten oder Mitarbeitern der Behörden. Mhm. Ja, das kann man ja auch nicht, klar kann man jetzt auf dem Papier runterschreiben und sagen, man spart da irgendwie 400 Milliarden US-Dollar ein, aber das sind ja auch Arbeitsplätze. Also ich kann nicht einfach 400.000 Leute auf die Straße setzen und dann erwarten, dass der Konsum stabil bleibt. Na, das hat ja alles Folgen. Jetzt die Frage an dich. Glaubst du, also gerade auch mit Hinblick auf zum Beispiel jetzt die neu avisierten, oder was heißt neu alt avisierten Strafzölle in Richtung Europa, dass die Politik der USA, Außenhandelspolitik, wirklich noch so eine Wirkung auf die Finanzmärkte hat, oder ist man dahingehend schon abgehärtet?
Ich würde mal sagen, sowohl als auch. Um mal eine ganz stumpfe Antwort zu geben. Wie ein Politiker. Also das hängt ein bisschen davon ab, welche Märkte und welche Marktsegmente man betrachtet. Es gibt natürlich gewisse Marktsegmente, die besonders sensibel für solche Handelsstreite sind und die auch immer besonders rhetorisch und auch faktisch im Fokus dieser Duelle zwischen EU und USA und anderen Wirtschaftsräumen stehen. Das sind zum Beispiel die Automobilwerte, die ja ohnehin gewisse strukturelle Probleme haben, die dann natürlich auch immer besonders rhetorisch im Feuer der Trump-Attacken stehen. Dann gibt es natürlich auch Werte, die auf der anderen Seite speziell in den USA von Staatsausgaben bisher profitiert haben und jetzt unter Feuer unter die Räder kommen können oder zumindest drohen sehr viel deutlicher kontrolliert zu werden bei ihrer Preisgestaltung. Das sind zum Beispiel dann die amerikanischen Rüstungshersteller und die amerikanischen Lieferanten des Pentagon, die auch ja in den letzten Wochen schon deutlich gezeigt haben, dass eben die Ankündigung der Kürzung beim Verteidigungshaushalt da gewisse Wirkung zeigen. Wenn man sich so anguckt, wie so eine Leidos, eine Bruce Hamilton oder auch die klassischen... Also ja gut, Palantir auf jeden Fall. Palantir ist nochmal ein bisschen so eine S-Klasse für sich. Aber auch die Defense-Werte, die Rüstungswerte in den USA haben ja nicht unbedingt besonders gut performt in den letzten Wochen und Monaten. Also da gibt es schon gewisse Branchen, die besonders anfällig sind. Insgesamt, was den Markt betrifft, muss man da, glaube ich, auch ein bisschen unterscheiden zwischen politischen Schlagzeilen und Neues und dem, was dann tatsächlich passiert. Also man sieht ja, dass die Märkte insgesamt sich trotz allem gut entwickeln. Und obwohl jetzt auch eigentlich eher republikanerfreundliche Medien wie das Wall Street Journal sich ein bisschen kritisch äußern zu der Zollpolitik und zu problematischen Aspekten der Trump-Agenda, ist der Markt ja insgesamt relativ gut gelaufen in den letzten Monaten, aber es gibt eben Branchen, die besonders im Fokus stehen, anfällig sind. Das sind eben, wie gesagt, bei der Handelspolitik einmal solche Dinge wie Technologie, bestimmte Halbleiterwerte, insbesondere so die klassischen Halbleiterwerte, die jetzt keine KI-Chips herstellen, dann natürlich für Deutschland relevant Automobil und andere exportabhängige Werte und handelsabhängige Werte und zum dritten dann die Werte, die besonders von Staatsaufträgen abhängig sind. Dann standen, wie gesagt, die Defense-Stocks besonders im Fokus in den letzten Wochen. Und da die sind besonders anfällig, insgesamt denke ich aber, dass der Markt da schon weitgehend die Neigung hat, so etwas als Neues und politische Schlagzeilen zu interpretieren. Mhm. Bin ich dazu optimistisch? Wie siehst du das?
Nö, ich denke, ich sehe es ähnlich. Und zumal kann man jetzt natürlich hier auch die neues Thema aufmachen, ich sag mal so diese ganze KI-Außenhandelsdebatte, entsprechende Exportverbote zum Beispiel von Halbleitern in Richtung China, ne? Also da sind ja auch Dinge, die dann unter anderem auch eine Nvidia einfach beeindrucken werden, da gehen wir in Teil 2 logischerweise, natürlich haben wir Nvidia mitgebracht, das ist ein kleiner Spoiler-Alert an dieser Stelle, aber wenn man das Ganze so sieht, wir hatten gerade in den letzten Wochen natürlich einen enormen Boom nochmal oder auch einen Support, gerade für die amerikanischen Börsen durch den China-Boom ja auch gesehen, also das heißt, die Investoren konnten dann Gelder aus den USA abziehen, haben die teilweise nach China entsprechend neu allokiert, haben dort Gewinne gemacht, konnten die Gewinne auch teilweise wieder eincashen und haben natürlich dann amerikanische Aktien, also dieses klassische, ja, wie soll man sagen, diesen Boiler Room oder diesen Money Flow, der dann eben stattfindet, internationaler Natur. Jetzt natürlich die Frage, glaubst du, ich cluster das Ganze mal und fokussiere mich mal eher auf den Technologiebereich, weil der natürlich in China ja auch maßgeblich war. Ne? Also wir haben ja gerade die Technologiewerte hier boomen sehen. Wir haben in Europa auch gerade die großen Tech-Werte eben hier nach vorne preschen sehen. Glaubst du tatsächlich, dass die Outperformance, die wir jetzt gesehen haben in diesem Sektor, dass die überzogen war und ob vielleicht auch wieder, du hast ja bereits schon gesagt, große Tech-Werte, wir hatten zuletzt Meta ja eigentlich als einer der wenigen Mac-7-Werte vorne gesehen, dass da wieder so eine Art Renaissance-Charakter entstehen kann, dass also viele sagen, okay, ich greife eben auf eine Alphabet, auf eine Apple zurück oder eben auch auf eine Microsoft, weil ich weiß, was ich da habe, risikoaverser unterwegs bin. Oder denkst du, dass es tatsächlich anders kommt und man doch weiter eher zum Beispiel auch in Richtung China-Investments geht und sozusagen risikofreudiger ist?
Ja, also wir hatten ja in den letzten Wochen im Grunde seit dem Jahreswechsel schon eine gewisse Mean-Reversion. Also hin zu den Werten, zu den Assetklassen und zu den Aktiensegmenten, die zuvor nicht so stark waren. Also dass die europäischen Werte und die Nicht-US-Aktienmärkte in vielen Bereichen die US-Werte outperformt haben, dass eben die Old-Economy-Werte, die Tech-Werte outperformt haben und gerade die Magnificent Seven-Werte gerade so eine relative Schwächephase hatten, ist ja schon so eine Art Abpuffern und Ausgleichen, was auch ein bisschen zu die Gesamtkorrektur des Marktes bewirkt hat. Denn die Big-Tech-Werte, die über Jahre hinweg outperformenden Segmente haben wir gerade in den letzten Wochen noch stärker korrigiert oder sich eher ja, schwächer entwickelt als der Gesamtmarkt. Und ich kann mir vorstellen, dass das möglicherweise auch noch ein bisschen weitergeht. Das muss man innerhalb der Big Tech Werte, der Magnificent Seven Werte, wird es sicherlich auch weiterhin immer so ein abwechselnder Staffelstabes geben. Jetzt in den letzten Wochen ist insbesondere Meta der einzige Wert gewesen, der relativ gut gelaufen ist. Jetzt hat Apple nach einer schweren Periode auch zwischendurch so einen kleinen Zwischenrun gehabt. Und das wird sicherlich auch weiterhin so sein, dass immer mal mit der ein oder andere Wert negativ in der Kritik steht. Das war ja eine Zeit lang jetzt im Januar bei Apple der Fall. Trotzdem ist der Wert dann anschließend wieder relativ gut gelaufen zwischenzeitlich. Und insgesamt denke ich aber, dass man mit den Mac7-Werten als Ganzes, wenn man das so als Gruppe nimmt, dass die nach wie vor hervorragend aufgestellt sind. Tesla ist vielleicht so ein bisschen ein besonderer Fall, aber ansonsten sind das natürlich hervorragende Werte, die in sehr wichtigen Marktsegmenten, in wachsenden Marktsegmenten hervorragende Marktpositionen haben, gute Margen und ein tolles Management haben und immer wieder die relativ hohen Bewertungen rechtfertigen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch sinnvoll, im Sinne einer Diversifikation immer weit breiter aufgestellt zu sein. Und das konnte man gerade in den letzten Wochen ja sehen, wird möglicherweise auch weiterhin so sein, für die nächste Zeit auch weiterhin so sein, dass auch andere Börsen, die in den letzten Jahren ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden sind, gerade auch der deutsche Markt oder auch der chinesische Markt, der natürlich aus politischer Sicht ganz besondere Restriktionen oder Faktoren hat, die ja zu bedenken sind, dass sie da ein bisschen besser sich entwickeln. Also das, ich denke mal, Diversifikation ist immer sinnvoll und es ist aber auch sicherlich auch sinnvoll, so eine Idee, was zumindest ein Gesichtspunkt ist, ist jetzt keine Anlageempfehlung, wir geben ja auch keine Anlageempfehlung, aber den Hauptleitwährungsmarkt USA sollte man nicht dauerhaft systematisch untergewichten. Ich glaube, dass das so bleiben wird, dass die USA nach wie vor für als größtes kapitalistisches Land nach wie vor für Investoren interessant sind und da auch die Blue Chips nach wie vor interessante Werte sein werden, die mit denen man mit einer guten Wahrscheinlichkeit gute Performance erzielen kann. Wie siehst du das? Bist du da eher auf die Nicht-US-Werte mehr bullisch?
Nee, ich sag mal so, ist natürlich genau wie du sagst. Ja, also zum einen sollte man natürlich immer Big is Beautiful verfolgen, das heißt schon immer gucken, wo ist sozusagen das größte oder der größte Anlegermarkt, weil wenn eben an der Wall Street in New York entsprechend oder in den USA die Aktien oder Finanzmärkte nicht laufen, dann laufen die nirgendwo. Also das kann man schon mal festhalten, das hat man in den letzten Jahrzehnten gesehen. Also hier gibt die Wall Street wirklich natürlich den Ton an. Und deswegen ist hier natürlich auch Go with the Flow, also da, wo sozusagen natürlich die größte Dynamik ist, da sollte man im Endeffekt auch sehen, dass man da seinen Schwerpunkt hat. Und genau, weil wenn man in den USA investiert, weiß man eben, was man im Endeffekt dann durch einen S&P 500 ETF hat. Und das ist, denke ich mal, schon sehr, sehr wichtig natürlich auch für Anleger. Also man muss hier ein bisschen differenzieren. Es kommt natürlich auch genau darauf an, wie die konjunkturelle Situation ist, wie sich die Marktsituation insgesamt zeigt, und das spielt natürlich auch eine Rolle. Aber ansonsten bin ich natürlich vollkommen bei dir und denke, dass das durchaus auch interessant ist, entsprechend mal über den Tellerrand zu gucken, wenn es denn eben lohnenswert ist, aber natürlich den Fokus auf dem Hauptmarkt zu behalten. Ja, damit sind wir eigentlich schon durch, kommen gleich zu Teil 2. Wir können uns beide umziehen, neue Kostüme an und sehen, was wir dann in Teil 2...
Hast du doch gar nicht nötig.
Doch, Chewbacca, das wird mir langsam zu warm. Entweder werde ich jetzt ein Sturmtrooper-Kostüm anziehen oder, mal sehen.
Kein Kopfkino. Genau.
Also bis gleich.
Bis gleich. Willkommen zurück, meine Damen und Herren, zu Come On, Ihrem Börsenpodcast von der Comdirect. Wir kommen zu Teil 2, den Top-Werten, die wir diese Woche gesehen haben, was unsere Kundinnen und Kunden stark gehandelt haben und was sonst uns bei wichtigen Titeln aufgefallen ist. Da ist einmal die Alibaba mit dem Kürzel Baba, der große chinesische Bluechip. Was ist da passiert?
Ja, Baba kann man wirklich auch sagen, kann man direkt gleich mal umsetzen auf den Finanzmärkten, ist tatsächlich oder hat gezeigt, wo da der Hammer hängt, wenn man das Ganze so sieht. Die kamen mit Quartalzahlen, die sich wirklich mehr als sehen lassen konnten. Im letzten Quartal, im Dezemberquartal, sind die Erlöse um 8% auf 280,2 Milliarden Yuan, also umgerechnet ungefähr 38,6 Milliarden US-Dollar, angeklettert. Und das war der schnellste Umsatzzuwachs, den man seit einem Jahr gesehen hat. Und hier sieht man halt auch schon die Problematik bei den chinesischen Werten, weil ja immer wieder, kommt der Konsument zurück? Wann kommt der Konsument zurück? Und vor allen Dingen, wie stark kommt er zurück? Also sehen wir ja diese Auflösung des Investitions- oder Konsumstaus tatsächlich dahingehend, dass wir dann wieder auch größere Umsatzzuwächse bei den Unternehmen sehen? Oder wird das so ein Geplänkel oder halten die sich eben weiter zurück bei... Jetzt sieht man aber, dass im Endeffekt sich zumindest mal bei Alibaba das ganz positiv darstellt, wobei man hier auch einschränkend sagen muss, der Umsatz ist überwiegend bei den Geschäftsbereichen E-Commerce und Cloud-Geschäft zurückzuführen. Das heißt also eigentlich schon auf der einen Seite im Konsum, auf der anderen Seite aber natürlich auch Cloud-Geschäft, klassisches B2B-Business. Also man stellt hier für andere Unternehmen entsprechende Serverkapazitäten zur Verfügung, damit die dann eben ihre Technologien, Infrastrukturen dort entsprechend haben können. Das ist ja auch genau das Geschäft, womit Alphabet, Apple, Microsoft zuletzt oder auch eine SAP maßgeblich Geld verdient haben, und das ist also auch bei Alibaba zu sehen. Eddie Wu, der CEO von Alibaba, hat nochmal darauf zurück oder hingewiesen, dass man eben noch verstärkter im Bereich der KI investieren will, was auch ganz spannend war. Man hat also auch hier vor, die Investitionen massiv nach oben zu fahren. Man will umgerechnet 380 Milliarden Yuan, also mehr als den letzten Quartalsumsatz in die Hand nehmen, das sind ungefähr 49 Milliarden Euro, und will das halt im Bereich künstlicher Intelligenz und Cloud Computing investieren, um hier halt eine eigene Infrastruktur aufzubauen, die in den Bereichen sozusagen noch weiter und tiefgehender als Service für die Unternehmen zur Verfügung stehen kann. Also man sieht hier diesen DeepSeek-Effekt, also den chinesischen KI-Ansatz eben im Bereich der Large Language Models, wird eben massiver noch in die Unternehmen eingeschliffen und anderen zur Verfügung gestellt. Also eine ganz interessante Entwicklung, die man da sieht, wobei man auch hier natürlich sagen muss, wir erinnern uns das Jahr 2020 zurück, dort hatte sich Jack Ma, der damalige CEO, ja ein bisschen weit aus dem politischen Fenster gelehnt, ist tatsächlich auch rausgeflogen, er war dann irgendwie 6 Wochen oder 3 Monate nicht mehr auf der Bildfläche zu sehen, und Alibaba musste eine Geldbuße in Höhe von 10% des Umsatzes zahlen. da sieht man, ne, das sind so die Risiken, die auf der anderen Seite eben darstellen. Also lange Rede, kurzer Sinn, die Zahlen von Alibaba haben nicht nur mich überzeugt, sondern auch den Markt. Die Aktien sind danach weiter gut gestiegen. Charttechnisch sehen die Aktien auch gar nicht so verkehrt aus. Wenn man sich den Chart ansieht, sieht man, dass man also hier eine mehrjährige Bodenbildung im Chart sehen kann und jetzt so ein bisschen diesen Ausbruchsversuch, ob man jetzt tatsächlich nach der 40- bzw. 60-prozentigen Hosse noch in die Aktien reinspringen sollte, weiß ich nicht. Aber hier sollte man auf jeden Fall vielleicht mal die Aktien auf die Watchlist nehmen. Bei dem einen oder anderen Rücksetzer könnten die tatsächlich interessant werden. Wir hatten ja gerade auch beim ersten Teil nochmal darüber gesprochen, wie schwierig die aktuelle außenpolitische Situation der USA wirklich einzuschätzen. Es kann also sein, dass man da nochmal ordentlich gegen China hämmert. Ja, da hat man ja auch schon wieder die ein oder anderen Aussagen gerade im Bereich KI-Technologie gesehen und gehört. Also da muss man auch so ein bisschen gucken. Das ist natürlich weiterhin Damoklesschwert, gerade über chinesische Unternehmen. Aber ansonsten kann ich sagen, Alibaba, mir haben die Zahlen gefallen. Was sagst du zu dem Unternehmen? Also außer, dass du chinesische Unternehmen dich magst.
Also chinesische Unternehmen, sage ich ja immer wieder, mag ich sehr gerne, nur die Aktie mag ich nicht unbedingt. Also sehe ich ganz genau so. Er hat natürlich einen hervorragenden Lauf gehabt. Also wer da den Trade gemacht hat in den letzten Wochen, der hat da einen ordentlichen Gewinn machen können. was man natürlich als wichtigen Aspekt, hast du ja auch genannt, sehen muss, ist natürlich das politische Umfeld. Also gerade diese, dass man Jack Ma, den Gründer und CEO, da zu einem, ich sag mal, Sabbatical genötigt hat, 2021, war natürlich ein massiver Schlag gegen die Glaubwürdigkeit des Marktes, der Volksrepublik China insgesamt, des Kapitalmarktes, und zeigte eben, dass eben noch mehr als das in westlichen demokratischen Ländern der Fall ist, im Zweifel, wenn es hart auf hart kommt, die Politik die Hosen anhat und auch die Big Tech Unternehmen sich nicht zu weit politischen oder politiknahen Äußerungen aus dem Fenster lehnen sollen. Und das hat jetzt eben ist jetzt ein bisschen zurückgedreht worden. Da ist die Politik jetzt gerade auch im Zuge einer Schamoffensive bemüht gewesen, das zu inszenieren, dass ja Jack Ma und Staatspräsident Xi Jinping da einen gemeinsamen Auftritt hatten, um eben zu zeigen, diese Zeit ist vorbei, wir wollen jetzt die Märkte wieder für uns gewinnen und wollen internationales Kapital anlocken. Das muss man natürlich immer im Hinterkopf behalten bei chinesischen Werten. Das ist auch der Punkt, wie gesagt, wo ich jetzt sehe, muss man unterscheiden zwischen der eigentlichen Performance der Märkte und der Investierbarkeit der Aktien. Aber als Trade ist es allemal interessant. Alibaba ist dementsprechend natürlich auch, wenn man das mit US-Konkurrenten vergleicht, zum Beispiel mit der Amazon, noch relativ günstig bewertet, mit einem KGV, Forward-KGV, bezogen auf die erwarteten Gewinne von gut 15, während Alibaba, Amazon über 33 hat. Gibt natürlich auch andere spannende chinesische Werte, die man da angucken kann, die noch ein bisschen weniger einen Lauf hatten. Wenn man sich eine PDD oder eine Tencent oder JD.com anguckt oder andere große chinesische Märkte, eben generell dieses Statement, dieser gemeinsame Auftritt von Jack Ma und Xi Jinping eben zeigen sollte, dass man dass internationale Investoren willkommen sind und zurückkommen dürfen und zeigen sollte, dass chinesische Aktien investierbar sind. Ich sag ja immer, sie sind tradable, aber nicht investierbar, aber auf absehbare Zeit für den nächsten Monat, denke ich, gibt es da sicherlich einige interessante Möglichkeiten, den chinesischen Markt, Perlen zu entdecken.
Mhm. Ja, gucken wir mal, du warst ja am ersten Tag auch sehr bullish für den amerikanischen Markt, beziehungsweise
immer.
Ja, genau, hast ja auch berechtigt gesagt, dass das natürlich mit einer der Kernanlagemärkte überhaupt ist. Gucken wir auf ein Unternehmen, Walmart, die hatten vor kurzem auch Zahlen vorgelegt, eher ja, negativ überrascht. Wie ist deine Meinung zu diesem Handelsgiganten aus den USA?
Ja, Walmart ist natürlich so ein Unternehmen, also einmal ein riesiger Konzern. Also muss man das einmal gucken. Walmart hat eine Marktkapitalisierung von 717 Milliarden Euro umgerechnet. Ist damit größer als der größte europäische Konzern. Und dafür, dass es im Grunde nur eine Supermarktkette ist, ist das schon beachtlich. Also es ist ein riesiger Konzern. Hat jetzt nach einem hervorragenden Jahr, also hat eine Jahresperformance von über 70% gehabt, dann auf die Zahlen etwas negativ reagiert und hat noch nicht Rücksicht erhalten. Mittlerweile haben sie sich wieder ein bisschen gefangen, so wie das heute aussieht am Tag, wo wir aufnehmen. Aber die Zahlen konnten nicht so wirklich wirklich begeistern. Gewinne je Aktie lagen bei 65 Dollar Cent gegenüber 68 im Vorjahr. Der Umsatz ist gestiegen auf 2,41 Milliarden Dollar ohne Sondereffekte. Der Umsatz ist gestiegen auf 180,6 Milliarden Dollar. Währungsbereinigt wäre das ein Anstieg um 5,3% und ohne Währungsbereinigung von 4,1%. Und das zeigt auch ein bisschen, wo das Problem liegt. Denn Walmart hat im Grunde nur im Kernmarkt USA gut performt. Und die ausländischen Aktivitäten sind so ein bisschen als Problem angesehen worden, weshalb wo der Dämpfer zu erklären ist. Also die Zahlen waren nicht wirklich schlecht, aber eben auch nicht begeistert. Und dementsprechend ist der Wert nach diesem einen Jahr, wo der wirklich hervorragend gelaufen ist, wie gesagt, über 70% pro Jahr, ein bisschen zurückgekommen. Wenn er sich jetzt fängt, einen Boden ausbildet auf dem neuen Niveau, denke ich, kann man da durchaus investieren. Ist natürlich kein Big-Tech-Wert und man sollte da nicht erwarten, dass man da dauerhaft solche Performance wie in letzter Zeit erreichen kann. Also im Vergleich mit Wettbewerbern, also eine Target zum Beispiel hat auf ein Jahr eine negative Performance von minus 13% gehabt und auf 10 Jahre ist Walmart um 276% gestiegen. Das ist etwa eine Jahresperformance von 14%. Das ist schon ganz ordentlich, während Target auf 10 Jahre nur um 80% gestiegen ist. Also hat schon insgesamt ein gutes Management, muss jetzt gucken, wie es sich entwickelt. Wer mal drin ist, würde ich jetzt wahrscheinlich nicht verkaufen. Immer ein Stop-Loss drin haben natürlich. Trailing-Stop-Loss. Ist ein solider Blue-Chip-Wert. Es gibt in der Branche zum Beispiel eine Costco, die ist so der Star der Branche, ist in der Wert hat eine 10-Jahres-Performance von über 600% gehabt, das heißt pro Jahr in den letzten 10 Jahren von 22,7%. Die gelten so als Star des Retail-Marktes. Und dann gibt es natürlich eine Amazon, die man gewisserweise auch dazu zählen kann, wenn die natürlich auch anders aufgestellt sind. Und Walmart, würde ich sagen, ist so von der Sexiness zwischen einer Target und einer Costco. Wie siehst du die?
Ja, bei Walmart ist natürlich schon so klar, man muss zum einen sehen, dass die Performance im vergangenen Jahr schon sehr atemberaubend war. Die haben sich sogar vom Tiefstkurs 22, 23 aus in dem Jahr 24 mehr als verdoppelt. Also wenn man da mal guckt, die Tiefskurse sieht, dann ist ja also wirklich ein Verdoppler. Und das eben für so einen Handelsriesen. Du hast ja gerade auch schon mal die Zahlen gesagt, wie wir bewegen uns hier wirklich in einem dreistelligen Milliardenbereich, wo eben Umsätze generiert werden. Und da ist natürlich dann auch nicht verwunderlich, wenn eben Walmart um die Ecke kommt und sagt, okay, ihr habt bisher eine Erwartung von 4% Umsatzwachstum für 25, wollen wir aber nicht bedienen, die Annahme, sondern sagen, wir liegen irgendwo zwischen 3% und 4%, dass dann natürlich auch eine gewisse Enttäuschung da ist. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man eben jetzt hier zu knauserig von Seiten der Investoren ist, sondern das hat eben zum einen damit zu tun, weil man eben genau diese Abweichung, also nehmen wir mal an, man würde eben nur beim Umsatzwachstum von 3% landen, sich das dramatisch auf die Gewinnsituation auswirken würde, weil der Konzern insgesamt davon lebt, eben hohe Umschlagszahlen, Umschlagsgeschwindigkeiten zu generieren, um eben natürlich daraus Gewinne zu machen, also Gewinne machen zu können, weil eben natürlich in diesem Bereich die Margen sehr, sehr gering zum Teil sind und man davon lebt, dass man halt sehr, sehr viel in kurzer Zeit eben entsprechend verkaufen, abverkaufen kann, um eben durch diese Taktfrequenz beziehungsweise dann eben die Kadenz, die daraus entsteht, entsprechend die Gewinne generieren zu können. Und wenn man da eben vorsichtiger wird und sagt, Umsatz ist eher rückläufiger, dann ist das natürlich das eine Warnsignal. Das andere ist, dass wir vor allen Dingen auch die Performance im letzten Jahr bei den Aktien gesehen haben, weil man eben nicht genau wusste, wie sich der amerikanische Konsument im Umfeld der Inflationsentwicklungen eben darstellen wird. Und wenn wir jetzt aber sehen, dass sozusagen gerade so ein Handelsgigant, der ja wirklich alles hat, also von Babywindeln bis zu Autoreifen, alles verkauft, dann eben anfängt, da vorsichtiger zu werden, dann kann man da natürlich auch schon Rückschlüsse auf das Spending, also sprich den Konsum in den USA ziehen und sich sagen, okay, vielleicht sehen wir jetzt hier tatsächlich so eine Art Wendepunkt. Also das sind so die Punkte, das kann ich schon nachvollziehen. Walmart ist natürlich klar einer der größten, wichtigsten Konzerne in den USA. Da sind wir wieder bei dem ersten Teil, wenn man es so will. Wenn man also in Amerika investieren wollen würde, gehört sicherlich eine Walmart mit als klassisches, in Anführungsstrichen, Basisinvestment dazu. Aus der Alt-Economy-Welt muss man natürlich ganz klar sagen, aufgrund der schieren Größe und aufgrund der Marktpositionierung. Walmart wird ja eh schon eher immer so ein bisschen als Konsumindikator gesehen, als inoffizieller, wenn man es will, ja, weil man eben einfach gut herleiten kann, wie es eben um den Konsum bestellt ist. Ein bisschen stutzig hatte mich jetzt gemacht, dass gerade in den letzten Tagen gekommen, dass da einige Skandale bei Walmart in den USA auch geploppt sind. Da hatten die nämlich, ich glaube, gerade bei Fleisch war das falsche Angaben auf den Etiketten gemacht, also irgendwie 2-Kilo-Pakete waren in echt nur 1 Kilo schwer. Da gibt es ja etliche Videos auch da in den Social Medien. Die sind auch tatsächlich zu 45 Millionen US-Dollar Strafzahlung verdonnert worden. Ist natürlich auch, sag ich mal, ein Problem auf der Branding-Seite da, ne, für Walmart. Da muss man auch so ein bisschen gucken, wie sich das nochmal insgesamt auswirken lässt oder auswirken wird, beziehungsweise was das natürlich insgesamt mit dem Konsum macht. Also das würde ich mal so ein bisschen auch nochmal beobachten, ob das eben jetzt wirklich nur so eine Ein-Wochen-Fliege ist oder ob da mehr daraus entstehen kann. Aber ansonsten hast du natürlich vollkommen recht, Walmart bleibt Basisinvestment.
Dann kommen wir zu einem anderen Titel, der sicherlich oder von vielen zumindest auch erst recht als Basisinvestment angesehen wird. Wir hatten ja schon einen kleinen Cliffhanger eben. Die Nvidia, der große Blue Chip der Blue Chips. Die haben berichtet, was da passiert.
Ja, Badauts kann man nur sagen. Also die haben natürlich vollends wieder auf voller Länge eigentlich die Erwartungen mehr als übererfüllt. Aber was wir als Problem haben, die Erwartungshaltung in dem Sektor ist halt brutal hoch. Also ich glaube, die hätten da nicht never ever in irgendeiner Form die Erwartungshaltung schlagen können, weil die einfach auf der Gewinnbasis, auf der Margenbasis, auf der Umsatzbasis, auf der Prognosebasis, also es gab so viele mögliche Zielscheiben und mögliche, ja, sag ich mal, Konfliktsituationen, die einfach absehbar waren, dass es mich nicht wundert, dass man natürlich hier, sage ich mal, jetzt auch einfach dem, ja, das Trübe oder beziehungsweise dann die Nadel im Steckhaufen gefunden hat und gesagt hat, aber an der Stelle habt ihr jetzt eben nicht so performt oder da sind wir eher vorsichtiger. Lange Rede, kurzer Sinn, das Unternehmen hat für das abgelaufene oder für das vierte Quartal einen Gewinn in Höhe von 89 US-Dollar-Cent publiziert, 84,5 sind nur erwartet worden. Man hat natürlich weiterhin von den entsprechenden KI-Nachfragen im Bereich der Halbleiter eben profitiert. Man hat unter dem Strich 22,06 Milliarden verdient und das im Verhältnis zum Vorjahresquartal von 20,01, also weiterhin relativ gute Gewinnsituation. Der Quartalsumsatz ist im letzten Quartal bei 39,3 Milliarden entsprechend ausgewiesen worden, nach 22,1, also fast, naja, nicht ganz eine Verdopplung, aber gute 85-80% hier im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Und die Prognosen lagen hier bei 38,08, also mal 1,2 Milliarden mehr Umsatz, als die Analysten erwartet haben. Also eigentlich Hausaufgaben gemacht, erfüllt, Check hinter. Aber wie gesagt, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, der CEO Jensen Huang hatte so ein bisschen versucht nochmal, ja, wie soll man sagen, die Stimmung zu halten, indem er ihm sagte, er ist happy, dass DeepSeek da war. Es war ein fantastisches Ereignis für Nvidia, weil die dadurch eben die Möglichkeit haben, noch mehr KI-Chips abzusetzen, weil gerade aus China die Nachfrage da ist. Aber für mich war das so ein bisschen wie Pfeifen im Wald, ja, weil man eigentlich schon weiß, zum einen, man hat die Problematik, wenn die USA sagen, es gibt keine KI-Chips in Richtung China, wird Nvidia davon betroffen sein. Der zweite Punkt ist der, dass DeepSeek ganz klar aufgezeigt hat, ja, man braucht natürlich Hightech weiterhin, um eben diese Large Language Models betreiben zu können, aber wesentlich weniger als eben die von ChatGPT, Gemini und Co. Das ist mit sicherlich auch nochmal so ein bisschen der Punkt, wo man sieht, also man kann auch effizienter in dem Bereich vorgehen und natürlich profitiert Nvidia davon, aber wir haben natürlich eine Situation, wo man ganz klar sagen kann, zum einen, die Konkurrenz schläft nicht, also ich gucke hier auch mal so in Richtung China, SMCI zum Beispiel oder eben AMD oder eine Micron oder eben auch andere Unternehmen, die natürlich jetzt sagen, hey, okay, wir sind da eben auch mit bei und wollen eben sehen, dass wir zum Beispiel den H200 oder den Blackwell Angeboten von Nvidia entsprechend Paroli bieten können, wird man sicherlich nicht so schnell erreichen, aber auch hier wieder der Rückgriff auf DeepSeek. Das heißt, vielleicht brauche ich als Unternehmen auch gar nicht die super hammerharten, hochtechnologisiert, meine Güte, was für ein Wort, Blackwell-Chips, sondern kann eben auch vielleicht auf eine günstigere Variante zurückgreifen und greifen und erreiche damit ein ähnliches oder gleiches Ziel. Ne, das ist halt genau der Punkt. An dieser Stelle stehen wir halt gerade und dann ist natürlich klar, dass man schon auch überlegt, ob die Prognosen, die jetzt da sind, eben auch eingehalten werden können. Also man, Nvidia will ja jetzt in dem aktuell laufenden Quartal oder Vierteljahr 43 Milliarden US-Dollar erzielen und liegt damit eigentlich auch höher zwischen den Prognosen, die ja bei den Analysten bei 42 Milliarden Dollar lag. Aber man merkt auch hier, die Luft wird dünner. Also wenn da jetzt nicht im Endeffekt dann auch der Finger gezogen werden kann und man vielleicht nur in Anführungsstrichen in den Prognosen liegt, kann das schon sehr dünn werden. Und dazu ist dann eben Nvidia auch schon ambitioniert bewertet. Das muss man halt auch sagen. Also ich will jetzt hier nicht sagen, dass das der Boom zu Ende ist, aber man muss halt wirklich sehen, es verdichtet sich halt sehr viel, wo ich ein bisschen vorsichtiger sein würde. Also gerade Nvidia kann weiterlaufen, wird auch weiterhin. Ich bin ja von Nvidia wirklich mega überzeugt, schon seit etlichen Jahren, weil das wirklich ein gutes Management hat. Aber für mich ist, wie gesagt, diese Aussagen, die man gerade so in den letzten Quartalsberichten immer wieder auch so mitbekommt, also wo man irgendwie versucht, den Markt wieder so ein bisschen einzuholen, dass eben nicht die Erwartungshaltungen überbordend sind, das wird immer lauter. Ja, ich habe so ein bisschen den Eindruck, man versucht sozusagen die Erwartungshaltung einfach zu dämpfen, weil man eben weiß, okay, hey, wir sind ein cooler Konzern, wir können das schaffen, wir haben auch gute Technologien, aber das, was ihr von uns erwartet, kann eventuell nicht erfüllt werden. Also so ist ein bisschen meine Meinung. Wie siehst du die momentan?
Also ganz ähnlich. Also man sieht, dass die natürlich ein hervorragendes Unternehmen, man sieht, dass von Quartal zu Quartal der Markt sich mehr daran gewöhnt, dass die Markterwartungen weniger stark übertroffen werden. Also es kam jetzt so ein bisschen das Statement, die Zahlen waren wirklich gut, aber nicht hervorragend. Und vor wenigen Quartalen wäre das noch ein ganz schwerer Dämpfer für Nvidia gewesen, wenn sie die Markterwartungen nur mäßig übertreffen und nicht aus dem Wasser blasen. Und das ist aber mittlerweile auch schon ein bisschen eingepreist, denke ich. Die Marktreaktion zeigte auch jetzt, wir haben jetzt Tag danach vorbörslich plus minus 3%, also minus 3% im Moment, und in dieser Spanne bewegte sich das Papier auch im nachbörslichen Handel. Und der Markt weiß jetzt, dass er nur noch mäßiges Übertreffen der offiziellen Markterwartung erwarten kann von dem Unternehmen. Ganz tolles Unternehmen, wächst natürlich weiterhin hervorragend. Also, und von daher ist eine Marktbewertung von KGV von etwa 35 durchaus nicht zu hoch, aber eben auch nicht sehr niedrig. Und das spiegelt eben auch die Entwicklung der Performance der letzten Wochen und Monate wieder, dass eben der ganz große Boom der Vorjahre da auch bei der Kursentwicklung jetzt erstmal vorbei ist. Aber es ist natürlich nach wie vor ein ganz tolles Investment, schon wegen der Größe. Sollte es ein Kerninvestment in einem gut sortierten Einzelwertdepot sein, möglicherweise, wenn man dann so etwas investieren möchte. Keine Anlageempfehlung, nur so als Analyse. Man kann jetzt sehen, also ein Wert zum Beispiel, das Umsatzwachstum vom Vorjahresquartal auf jetzt betrug 65% nach 262% im Vorjahr. Daran sieht man, die Zahlen sind hervorragend, aber sie waren natürlich vorher schon nochmal um eine Dimension besser. Aber das Unternehmen ist weiterhin ein Wachstumsunternehmen, hat ganz hervorragende Marktstelle und ganz tolles Management. Und ich denke, auf dem Niveau, auf dem es jetzt ist, ist es einigermaßen sinnvoll bewertet.
Ich habe natürlich auch ein nächstes Unternehmen extra mitgebracht. Zum einen natürlich fokussiert auf deine Vorlieben für amerikanische Unternehmen. Zum zweiten natürlich der zweite Fokus darauf auf KI. Und jetzt habe ich eine interessante Mischung hier. Honeywell als möglicher weiterer KI-Profiteur. Wie siehst du das und vor allen Dingen, warum ist da die Fantasie da?
Also Honeywell ist ein ganz interessantes Unternehmen, aber auch ein riesiger Bluechip, also auch 130 Milliarden Marktkapitalisierung, etwa die Größenordnung von Siemens, und hat ja Zahlen vorgelegt. Die Zahlen an sich, Umsätze und Gewinne, da wurden die Markterwartungen übertroffen, beim Gewinn um gut 6%, beim Umsätzen um 2,5%. Aber der Ausblick und die Prognosen waren dem Markt, man kann positiv sagen, zu konservativ. Auf jeden Fall wurden die Markterwartungen der Prognosen nicht getroffen. Das war die Reaktion auch nicht so wirklich begeistert. Aber das Unternehmen ist im Hinblick auf KI und auch auf weitere Entwicklung spannend, gerade weil es eben so ein Mischkonzern ist. Und wir wissen ja, Mischkonzerne haben immer einen Konglomeratsabschlag. Und hier steht eben bevor, da wird vom Markt erwartet, dass jetzt zeitnah eine Aufspaltung der drei Sparten, die Automation, Aerospace und Materials, geplant ist. Also es sind einmal natürlich Automation, dann zum zweiten Aerospace, sagt der Name ja, das sind Turbinen, Flugzeugbau, Zulieferer, und drittens vor allem Spezialchemikalien und so etwas. Und gerade beim Bereich Automation ist natürlich viel KI-Fantasie drin. Und wenn man hier dazu übergehen sollte und sich das verhärte, dass das Unternehmen aufgespalten wird, dann könnte das ähnlich wie zuvor bei einer General Electric oder auch bei einer Siemens bei uns oder auch bei einer 3M durchaus sich segensreich auf die Kurse der übrig bleibenden Kernmarke als auch der übrigen möglicherweise abgespaltenen Unternehmen auswirken. Und gerade im Bereich, wie gesagt, Automation, ist das natürlich auch ein Bereich, wo KI sich deutlich auswirken kann. Bei KI muss man natürlich immer unterscheiden zwischen den Unternehmen, die wirklich dafür Tools anbieten, und denjenigen, die indirekt dann von den Tools, von dem Einsatz der Tools bei der Produktivität profitieren. Da denke ich, wird letztlich sicherlich beides eintreten, aber ersteres, also Gewinn und der Vorteil für die Unternehmen, die Tools dafür anbieten, wird kurzfristiger möglich sein, während das Produktivitätswachstum sich möglicherweise etwas langsamer gestalten wird, als es teilweise jetzt antizipiert wird. Und da denke ich, kann eine Honeywell durchaus auch einen Beitrag leisten und ein Profiteur sein. Wie siehst du das?
Na, ganz interessant war natürlich bei Honeywell auch noch, dass die einen Branchenreport rausgeben, den AI-Report von Honeywell. Und da ist natürlich auch gerade mit großer Erwartung gesehen worden, weil es eben so ein Mischkonzern ist und der natürlich in vielen Bereichen sowohl im Industriesektor als auch im privaten Haushalt eben unterwegs ist. Also man hat da Building Technology, wo man eben alle möglichen Lüftungs-, Klimaanlagen, Heizungssysteme, also alles, was so im weitesten Sinne mit Gebäudeautomatisierungssystemen zu tun hat, bietet man an, sowohl als auch zum Beispiel im Bereich der Lager- und Materialhandhabung, Barcode-Scanner, Mobile Computing, Schutzausrüstung. Also man ist in so ganz, ganz vielen Industriebereichen unterwegs. Und genau das wird eben spannend, weil man jetzt eben sagt, man will ja im vergangenen Jahr eine Kooperation mit Google zusammen angekündigt oder beziehungsweise ist eingegangen. Das heißt, das Gemini-KI-Modell soll zukünftig mit der Plattform von Honeywell zusammen, die Unternehmensplattform Forge, zusammengebracht werden. Und da möchte man halt im Endeffekt den zukünftigen Kunden ermöglichen, dass man Zugang zum Internet of Things kombiniert mit eben diesem KI-Modell von Google ermöglicht. Und das ist natürlich eine mega spannende Situation. Das heißt, man kann also dann zum Beispiel davon ausgehen, ich sage jetzt mal, kann für die einen eine Schreckensversion sein, für die anderen natürlich auch eine Zukunfts-, also eine Utopie oder eine Dystopie, je nachdem, wie man das Ganze sieht. Nehmen wir mal an, man hätte halt einen automatisch geregelten Heizungsventil. Ja, da kann man natürlich den KI merkt, okay, der Hausbesitzer ist jetzt gerade durch die Eingangstür rausgegangen, weil er eben zum Beispiel ein Kartensystem hat, dann regelt eben die KI automatisch die Heizung runter. Ja, nur ein ganz profanes Beispiel, aber das sind eben genau die Dinge, die aus Internet of Things in der Kombination mit IoT entstehen können, ohne dass man das vorher programmiert hat. Jetzt ist es halt so, wenn man das Ganze erreichen will, müsste man halt der Technologie zu Hause im Smart Home sagen, hey, pass auf, wenn ich halt die entsprechende Karte an die Tür draußen halte, regel bitte, was ich was, guck, ob die Fenster alle geschlossen sind, ob die Fensterrolllehnen runtergehen, wie auch immer, also all diese Dinge müsste man da reinprogrammieren, das kann halt zukünftig durch eine KI entstehen, ne? Also die kann dann selber entsprechend erkennen und sagen, okay, hey, der hat das Licht im Klo angelassen oder der Kühlschrank steht noch auf oder was weiß ich auch immer. Ich schicke dem mal eine Nachricht, dass der das wieder schließen soll oder bestenfalls ändere das selber, indem ich halt mit einem Transistor entsprechend die Stromunterbrechung da reinmache. Also nicht beim Kühlschrank, aber bei dem Licht im Bad. Und man merkt schon, also das ganze Thema ist natürlich auf der einen Seite positiv behaftet als auch negativ, also da gibt es Vor- und Nachteile. Ein bisschen erschreckend kann das sein, aber das sind natürlich die Dinge, die für Honeywell einfach dahingehend zukünftig wirklich auch im Fokus rücken. Also das ist keine Utopie mehr, ja, das ist, also das sind wirklich Dinge, die handgreifbar werden, wo man einfach merkt oder, ja, das ist wirklich eine Technologie, die ist anwendbar und gerade diese Kombination macht es so spannend und deswegen glaube ich, ist Honeywell auf jeden Fall ein Unternehmen, was man unter diesen Aspekt, weil immer alle gucken und sagen, ja, man muss auf die Halbleiterunternehmen setzen und auf die großen Tech-Konzerne und auf die Energieversorgungsunternehmen, die halt diese ganzen Serverfarmen entsprechend dann bestücken oder auf eine Supermicro und eine Vertiv, die eben die Serverzentren ausrüsten. All so eine Dinge. Nein, jetzt gibt es halt auch so einen Konzern, der eben eine Anwendung dafür bringt. Und deswegen finde ich es ganz spannend. Honeywell würde ich, denke ich mal, auch eher auf die Watchlist mal nehmen und mal beobachten, wie sich das Ganze weiter darstellt.
Sehe ich grundsätzlich auch als spannendes Thema, jetzt mal, wie du richtig sagst, für den Watchlist an. Gucken wir auf einen anderen Wert. Auch ein großer Bluechip wird aus den USA, eine Ikone des amerikanischen Kapitalismus, Berkshire Hathaway. Was hat der Star-Investor Warren Buffett
da geschafft? Ja, Wahnsinn. Also zumindest mal auch ein Unternehmen, gerade für diejenigen unter euch Zuhörern, Zuhörerinnen, die vielleicht relativ frisch an den Börsen agieren und noch nicht so richtig wissen, wie das alles funktioniert. Guckt euch wirklich die Aktie, also erstmal den Chartverlauf von Berkshire Hathaway an, dann als zweites beschäftigt euch mit den Anlagegrundsätzen, die dieser Konzern hat. Die sind nämlich relativ simpel, da gibt es gar kein großes Hexenwert und ihr seht, dass wenn man sich an ganz, ganz wenigen wirklich guten Regeln hält, kann man langfristig an den Börsen sehr gute Performance erzielen. Ja, da sind bestimmte Dinge, die man einhalten muss. Dirk hat ja hier an dieser Stelle schon des Öfteren mal immer wieder auch gesagt, ne? Turnarounds, never turnaround, zum Beispiel so eine Dinge. Also ja, ich meine, Berkshire Hathaway hat eben wirklich auf ganz krasse Marken sich fokussiert und hat die halt im Depot. Ob es ein MX war, also American Express, eine Cola, ob es eine Apple jetzt ist, die nach wie vor die größte Gewichtung darstellen in dem Konzern. Und da muss man halt das Rad nicht neu erfinden, sondern kann dann eben auch sehen, das ist in den letzten, ja mittlerweile glaube ich schon 60, 70 Jahren erfolgreich gewesen und wird auch in Zukunft einfach erfolgreich sein, weil es halt auch viele Dinge durchgemacht hat. Und ich kann mich auch damals dran entsinnen, dass die beiden Chief Strategen bei dem Unternehmen, also Charles Munger und Warren Buffett, also gleichzeitige Vorstände natürlich auch, im Jahr 2000 auch gesagt haben, okay, die würden gerne in Tech-Sektor investieren, haben es aber nicht gemacht, ja, weil sie einfach gesehen haben, dass da eben keine Unternehmen sind, die ihren Anlagekriterien entsprechen und haben sich damit auch eine Menge Kopfschmerzen erspart. Ja, die haben in der ein, zwei Jahre mal underperformed, aber dafür danach halt mega outperformed. Und da sieht man also auch in dieser Phase können die halt überzeugen. Ja, und jetzt eben, das fand ich halt auch spannend, vor, wann war das, 5, 7 Jahren mittlerweile, eben diese Riesenposition in Apple da aufgebaut. Ja, und er hätte gesagt, er hätte sogar noch mehr reingenommen, wenn er es gedurft hätte. Er durfte ja nur 10% von seinem Anlagevolumen entsprechend investieren. Und das zeigt eben halt auch, wie, ja, ne, dass man eben auch dazugelernt hat und bestimmte Kriterien einfach anwenden muss, um eben entsprechend dann auch erfolgreich zu sein. Jetzt gehen wir mal auf die Zahlen. Der Bruttogewinn im Jahr 2024 konnte um 27% auf 47,4 Milliarden gesteigert werden. Im ersten Quartal, im vierten Quartal, sorry, ist der Betriebsgewinn um 71% auf 14,5 Milliarden angesprungen. Hier ist natürlich insbesondere Gewinne aus den Versicherungs- und Wechselkursänderungen entsprechend mit zu nennen. Das heißt, die haben natürlich auch viele Beteiligungen und sogar ganze Beteiligungen an Rückversicherungskonzernen, an Versicherungskonzernen, wo gerade zum Jahresende dann natürlich die ganzen Prämienzahlungen fällig werden und das natürlich dann insgesamt auch nochmal ordentlich in der Kasse schmettert. Also man hat bei Berkshire Hathaway wirklich einen Beteiligungskonzern, der eben auch teilweise ganze Unternehmen in sich drin hat. Also es ist jetzt keine Unternehmung, die nur in börsennotierten Unternehmen investiert, sondern eben auch teilweise komplett über, Unternehmen übernommen hat, wie zum Beispiel auch eine, ich glaube, eine General Re war das, oder also größere Rückversicherungsunternehmen, dann eben auch teilweise jetzt vorher zum Beispiel Occidental Petroleum, da immer wieder einen Finger drauf hat, man überlegt, okay, wann greifen die dazu? Was momentan ein bisschen zu sehen ist, ist, dass man so ein bisschen den Eindruck hat, dass sich Warren Buffett vorsichtig aus dem Tagesgeschäft zurückziehen will vielleicht. Also so ein bisschen die Spekulation, weil halt diese gigantischen Bargeldbestände, die der Konzern vor sich herschiebt, mit 334,2 Milliarden US-Dollar einfach zeigen, dass man hier die, der nächsten Generation vielleicht auch so ein bisschen mal Platz machen will, um eben die Möglichkeit zu bieten, sozusagen auf altbewährtes, also sprich das Depot, was man ja schon aufgebaut hat, zu kombinieren mit einer möglichen Neuausrichtung. Also dass hier nicht jemand kompletten Bauchklatscher erlebt, der, indem er halt sozusagen ein Depot übernimmt, was mit 99%iger Anteilshöhe investiert ist und man dann irgendwie sehen muss, okay, wie kann man sich da neu positionieren? Also so ein bisschen den Eindruck bekommen viele Marktbeobachter dahingehend, dass es schon so ein leises eben Vorbereiten eben auf einen möglichen Nachgänger ist, Nachfolger ist. Ganz spannend auch, dass nochmal ganz dezidiert darauf fokussiert und hingewiesen wurde, dass man sich bei dem Engagement in japanischen Unternehmen, gerade bei den Handelskonzernen dort noch wesentlich stärker positionieren möchte. Man ist ja mittlerweile schon bei 5 japanischen Unternehmen drin, also diesen Handelskonzernen, Marubeni und wie die nicht alle heißen, Itoshu. Das sind also Konzerne in Japan, ist das vielleicht nochmal ein kleiner Exkurs, ja so, dass das auch alles zentral gesteuert wird. Das heißt, die Import-Export-Aktivitäten laufen über sogenannte Handelskonzerne. Das ist für die japanische Wirtschaft einfacher, dass halt nicht jeder einzelne Konzern losläuft und sagt, okay, hey, wir brauchen zum Beispiel, was ich, Kupfer oder Eisen oder so. Das wird dann über diese Handelskonzerne zentral organisiert. Und dann kaufen sozusagen die japanischen Unternehmen von diesen Unternehmen entsprechende Waren oder Rohstoffe, die eben ex- oder importiert werden nach Japan. Andersrum ist es ähnlich. Das heißt also, dass viele Waren, die Japan ex- oder japanische Unternehmen exportieren wollen, an diese Handelskonzerne gegeben werden und die exportieren die dann sozusagen in die Welt raus. Und daran ist eben sozusagen Warren Buffett beteiligt an vielen Unternehmen, weil er eben davon ausgeht, dass natürlich Japan als zweit- oder drittgrößte Volkswirtschaft der Welt weiterhin auch in den kommenden Jahren wesentliche Rollen spielen wird und demzufolge da natürlich dann auch weiterhin dabei bleiben will. Also von daher Berkshire Hathaway für mich so ein schönes Vehikel, wenn man sagt, wir waren bei Amerika vorhin als Thema, ich möchte darin investieren, möchte aber kein ETF oder ein Fonds haben, sondern ein aktiv gemanagtes Anlagevehikel, dann würde ich eine Berkshire Hathaway vielleicht in diesem Rahmen sehen. Außerdem ganz witzig natürlich auch die Aktionärsversammlungen, zumindest bisher, da sind ja berühmt-berüchtigt die jeweiligen Vorträge auch von Mr. Buffett, der dann auch na, die eine oder andere Spitze mal gegen einigen Vorständen auch mal hat fallen lassen oder auch Bewegung an den Märkten, also von daher sowieso sehenswert. Wie siehst du die?
Also ganz genau so. Also, solche kann man absolut als Kerninvestment oder als ein Standardinvestment im internationalen Aktienmarkt und insbesondere am US-Markt sehen. Und von Warren Buffett du hast angesprochen, gerade wenn man Börseneinsteiger ist, kann man sicherlich viel lernen. Also es gibt da viele Weisheiten von ihm, der auch insbesondere die kleinen Anleger dafür immer sensibilisieren soll, wie Börse funktioniert. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt sinngemäß Life is a Snowball. Das heißt, durch den Zinseszinseffekt kann man, wenn man nur früh genug anfängt und lange genug spart, wie ein Schneeball, der einen langen Berg hinunterrollt, zum Ende des Lebens ein riesiges Vermögen aufbauen. Und er weist auch immer wieder darauf hin, dass er 99% seines Vermögens, er hat jetzt über 140 Milliarden Dollar Privatvermögen, 99% seines Vermögens nach seinem 55. Lebensjahr gemacht hat. Also das ist, um darauf hinzuweisen, wie viel Zeit und dauerhaftes Anlegen und Dabeibleiben bewirken kann. Er hat auch diverse Anlagemaximen. Er sagt zum Beispiel, ich investiere nur in die Unternehmen, die auch ein Idiot führen könnte, denn früher oder später wird genau das passieren. Und ähnliche Sätze, die dann so ganz interessant mal zum Nachdenken anregen. Er ist auch oft bei seinen, du hast angesprochen, berühmten Quartalsversammlungen, Jahreshauptversammlungen, dann kritisch im Umgang mit anderen Managern und auch im Umgang mit der Politik. Also er verweist auch darauf, dass er jetzt im laufenden Fiskaljahr über fast 27 Milliarden Dollar Steuern bezahlt hat und kritisiert auch, dass viele Big Tech Unternehmen, andere große Unternehmen eben so viel Steueroptimierung bezeichnen, weil er eben sich als auch ein kapitalistisches System eben auch auf einer guten Finanzierung der Staat, seiner Ansicht nach beruht. Das kann man jetzt ein bisschen spöttisch als Salonkommunismus eines alten Mannes betrachten, aber das ist schon insgesamt vieles, was man von ihm lernen kann. Und man sieht jetzt auch, du hast angesprochen, dass er eben sehr viel versucht, sein Unternehmen, er ist ja schon deutlich über 90, für seine Nachfolge zu präparieren, und er hat deshalb auch in den letzten Monaten sehr deutlich sehr viel Cash aufgebaut und Positionen abgebaut, hat jetzt eine Cash-Position von über 330 Milliarden Dollar. Und das ist natürlich schon erstmal ein Batzen, und das zeigt eben, ich weiß nicht, ob es ein Pessimismus gegenüber dem Aktienmarkt ist, das denke ich generell nicht, aber schon, dass er eben sehr konservativ aufgestellt ist.
Na, mal sehen, ob der dritte Teil konservativ wird oder ob wir da ein paar spannende Daten für euch parat haben, weil wir jetzt mit dem zweiten Teil durch sind. Wir haben hier sicherlich ganz, ganz interessante Unternehmen gerade mal für euch rausgekramt und besprochen. Und jetzt im dritten Teil haben wir für euch ganz interessante Daten entsprechend rausgekramt und werden die besprechen. Also ein Grund, weiter dran zu bleiben. Bis gleich.
Bis gleich.
Herzlich willkommen zurück zu Teil 3 von Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Und wir haben gerade schon besprochen, wie unsere Crunching- oder Number-Crunching-Höhlen aussehen. Dirk hat seine ganzen kompletten Planwände reingeschoben, hat dort sozusagen mit Filzstift, Edding.
Ja, nicht von dir auf andere schließen.
Die ganzen Daten aufgeschrieben, die er jetzt hier vortragen wird. Dirk, nächste Woche Makro, was steht da an, was ist wichtig?
Ja, wieder spannende Daten, also gerade auch zum Ende der Woche hin wieder. Gehen wir es mal chronologisch durch. Mhm. Montag ganz früh morgens, am Montagmorgen um 2.45 Uhr. Da werden fleißige Menschen wie du ja schon wach sein. Der Kaiching aus China. Dann kommen aus der Eurozone Verbraucherpreisindizes und aus den USA der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe und der ISM-Index für Beschäftigungspreisindex und die Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe. Dienstag ein bisschen weniger, da kann man für eine zweiten Reihe der Nachrichten vielleicht sehen, in Japan die Arbeitslosenquote, Eurozone-Arbeitslosenquote und FED-Präsidiumsmitglieder sprechen, Barkin und Williams am Dienstagabend. Dann Mittwoch wiederum der Kaixin-Dienstleistung aus China. Am Montag kommt er aus der Produktion, am Montag kommt er aus der Produktion, am Mittwoch der zu den Dienstleistungen und dann nachmittags ADP Beschäftigungsänderung und ISM-Index für das nicht verarbeitende Gewerbe. Am Donnerstag habe ich so als wichtigste Daten, da kommen einige Daten, aus der Eurozone Einzelhandelsumsätze, der EZB Begleittext zur Geldpolitik und der Zinsentscheid der EZB, das ist natürlich sehr wichtig, und die Pressekonferenz der EZB. Abends, nachmittags dann aus den USA, Lohnstückkosten, Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und zur Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft. Und dann am Freitag relativ viel Bruttoinlandsprodukt aus der Eurozone. Da kann man sehen, wie sich die Wirtschaft hier entwickelt. Und nachmittags durchschnittliche Stundenlöhne aus den USA. Und aus den USA Beschäftigte außerhalb der Landwirtschaft und die Erwerbslosenquote und die Arbeitslosenquote. Morgens am Freitag kann man vielleicht auch noch wichtig Export- und Handelsbilanz aus China. Das kann vielleicht ein bisschen was darüber aussagen. Kann vielleicht ein Trigger sein für die eine oder andere Protektionismus-Tirade aus dem Weißen Haus. Und, dann sind wir mit der Woche weitgehend schon durch. Am Sonntag kommen noch einige Daten aus China, Verbraucherpreise und Erzeugerpreise. Ja. Was habe ich vergessen?
Nur, dass am Dienstag noch die Royal Bank of Australia eine Sitzung hat. Das ist manchmal ganz interessant, weil eben die Marktteilnehmer gerade in Asien darauf so drauf schauen und man dann auch so ein bisschen so eine Art Indikation dafür kriegt, wie die Inflationsentwicklung sich generell darstellt. Aber ansonsten genau die gleichen Daten habe ich im Endeffekt auch und würde da in nächster Woche auch drauf achten. Jetzt auf die Mikroseite. Da wird es ja ein bisschen ruhiger, beziehungsweise was die großen Unternehmen angeht. Da wird etwas Ruhe in den Laden kommen, aber eben in den zweiten bzw. dritten Reihen. Da gibt es einiges. Was hast du für die nächste Woche auf der Agenda?
Also Montag ist tatsächlich relativ sehr ruhig. Also man merkt eben, dass die Quartalsberichtssaison vorbei ist und noch ein paar Nachzügler aus Europa kommen. USA so gut wie gar nichts. Da sehe ich in erster Linie am Dienstag ein paar interessante Werte. Einmal AutoZone. Auch war im letzten Jahr noch ein interessanter Compounder, der sehr gut abgeliefert hat, tolles Management, ein Automobilersatzteilladen, Best Buy, das ist mehr oder weniger der amerikanische Saturn, Bilfinger aus Deutschland, Continental aus Deutschland, kann ein bisschen was aussagen über den Zustand der Autozuliefererindustrie in Europa, Flutter Entertainment, ganz spannender Glücksspielanbieter. Ich weiß nicht, ob du da Kunde bist, aber die Aktie, finde ich, ist mal ein Blick wert. Dann aus der Schweiz, eine schweizerische Ikone, die Lind. Dann Thales, das ist mehr oder weniger französisch Rheinmetall. Dann kommen wir zum 5.3. aus Deutschland, Adidas, ganz spannend. Die Bayer, ja, das hat man als Aktionär in den letzten Jahren nicht so viel Freude dran gehabt. Vielleicht auch ganz interessant, da mal zu gucken. Dann die BBVA, spanische Bank, Campbell Soup, Konsumgüter, Nahrungsmittel, ist immer so ein kleiner Indikator, was die über den Effekt der Fettwegspritzen sagen. Evonik aus Deutschland, aus China, JD.com, auch ein großer Player mit über 50 Milliarden Market Cap, hat jetzt schon eine Jahresperformance von 70% gezeigt, auch ähnlich wie das, was wir bei Alibaba gesagt haben, kann man eventuell eine zumindest vorübergehende weitere Erholung des chinesischen Marktes spielen. Dann die Schaeffler, ähnlich wie Continental, sagt ein bisschen was über den Automobilzulieferbereich. Und die Zscaler, ein kleiner Wettbewerber von Palo Alto Networks und CrowdStrike im IT-Security-Bereich. Hast du bis hierhin, bis Mittwoch was vergessen?
Nee, also ich würde ja,
oder habe ich hier was vergessen?
Noch Kühn und Nagel finde ich ganz spannend, weil ein großer Logistikkonzern international aufgestellt, da kann man natürlich immer ein bisschen auch gucken, wie sich das Ganze eben in Europa oder beziehungsweise in der Wirtschaft darstellt. Ne? So Stichwort FedEx und so, UPS, die geben auch immer Auskunft darüber. Dann am 5.3. noch die Dassault Aviation, das ist, glaube ich, auch ein französischer Luftfahrtkonzern, auch ganz spannend. Und am 5. hätte ich noch die Warf Holdings, das ist ja ein großer Immobilienentwickler aus Hongkong, der natürlich gerade mit Blick auf China vielleicht ganz spannend sein könnte. Ja, was hast du noch Schickes?
Dann ja, am 6. einmal die europäischen Fluggesellschaften, Lufthansa und Air France. Dann ganz große Player, Broadcom, einer der großen Player im Halbleiterbereich, der so einer, neben der AMD, einer der Hauptverfolger der Nvidia ist. Auch ein riesiger Wert, über eine Billion Dollar Marktkapitalisierung. Dann die Costco, nicht zu verwechseln mit der Reederei, die heißt Costco, sondern die Costco ist ganz spannend, hatten wir im Zusammenhang von Walmart vorhin schon angesprochen, im letzten Jahr auch ein Compounder gewesen, ganz hervorragendes Management, allerdings schon relativ hoch bewertet vom KGV her. Dann DHL, Logistiker, könnten wir so ein bisschen was über die Konjunktur insgesamt auch sagen. Hardware-Bereich Hewlett-Packard, eine Kroger, dann Pro7Sat1. In der Zeit ja nicht so gut gelaufen, ob sich da ein Turnaround abzeichnet, vielleicht ganz interessant. Vivendi aus Frankreich und die Zalando hier aus Deutschland. Das war so das, was ich vom 6. an wichtigen Daten habe.
Ja, ich habe noch die Gap, CompuGroup Medical, China Unicom und Andritz beziehungsweise Bougeot aus Frankreich, die vielleicht nochmal spannend sein könnten. Aber ansonsten, ja, bin ich da vollkommen bei dir. 7.
Ja. Am 7. habe ich ja relativ wenig. Einige Schweizer, Flughafen Zürich, Micron AG, das ist nicht die amerikanische Micron, österreichische Post, aber eben das wird schon ein bisschen, ich sag mal, bei allem Respekt eher kleiner Unternehmen.
Ja, nee, vollkommen richtig. Also auf jeden Fall doch einige, ja, eher eine bunte Mischung, wenn man so will. Ne? Wenn wir schon im Karnevalsfieber angefangen haben, hören wir damit auf, sozusagen die Kamelletüte, wo dann so reingreifen kann, mit Gummibärchen drin und Hustenbonbons und weiß nicht was, alle möglichen Sachen, für jeden was dabei. Muss halt nur.
Jetzt habt ihr was von einem Berliner und einem Norddeutschen über Karneval.
So sieht's aus, ja. Hoffentlich auch viel gelernt, ja. Viele Bilder im Kopf und viele Informationen bekommen. Ja, lieber Dirk, vielen, vielen Dank. Dir noch viel Spaß heute bei deinem Weiber Fastnachtfeiern und entsprechenden Gesang und
auf jeden Fall
dergleichen. Und genau, wir sehen uns hören uns und sehen uns vielleicht auch in der nächsten Woche wieder. Dann natürlich wieder adrett gekleidet in deinem Hermes-Outfit und den entsprechenden, ja, Tom Ford-Schuhen und so weiter. Also von daher können wir gespannt sein und euch natürlich viel Erfolg beim Agieren an den Börsen. Lasst uns einen Kommentar da, wenn euch das Format gefällt. Und natürlich nicht vergessen, nächste Woche wieder einzuschalten. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.
Bis dahin. Tschüss.